Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 11: Achtsamkeitsbasierte Interventionsverfahren von Matthias Berking. Abschnitt 11.1. Beschreibung. Definition. Achtsamkeit, Englisch Mindfulness, lässt sich definieren als ein selbstregulatorischer Prozess, der auf das bewusste, nicht wertende Erleben der aktuell wahrnehmbaren subjektiven Erfahrungen abzielt. Zu diesen Erfahrungen zählen Körperempfindungen und andere Sinneseindrücke, Gedanken, Erwartungen, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle. Definition Ende. Ein achtsamer Umgang mit diesen Erfahrungen zeichnet sich durch Offenheit, Neugier, Akzeptanz und Selbstunterstützung aus. Zuweilen wird der Begriff achtsam auch im Sinne von sorgsam, vernünftig und überlegt gebraucht. Auch wenn sich Achtsamkeit trainieren und bis zu einem gewissen Ausmaß automatisieren lässt, bedarf der Prozess in der Regel einer bewussten Initiierung und Aufrechterhaltung. Damit bildet Achtsamkeit gewissermaßen den Gegenpol zu ruminativen, negativ bewertenden, auf Vermeidung aversiver Erfahrungen ausgerichteten und oft hochautomatisierten Verarbeitungsmodi, welche als Risikofaktoren für die Entstehung psychischen Leidens gesehen werden. Zur Illustration findet sich im Folgenden eine Kurzanleitung für eine Achtsamkeitsübung, welche bei vielen Ansätzen eine zentrale Rolle spielt. Siehe Praxisteil. Für die Praxis. Atemmeditation, die Mutter aller Achtsamkeitsübungen. Erstens, nimm eine dir genehme Meditationshaltung ein. Wichtig, Rücken gerade, Kopf aufrecht, Augen geschlossen oder auf einen festen Punkt gerichtet. Und bleibe, soweit möglich, für einen zuvor festgelegten Zeitraum in dieser Haltung. Zweitens, richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Spüre im Bauchraum, wie dieser ganz von alleine ein- und wieder ausströmt. Drittens, wenn du willst, kannst du beim Einatmen innerlich ein und beim Ausatmen aus sagen. Achte aber darauf, dass du mit mindestens 80% deiner Aufmerksamkeit bei der Empfindung des Ein- und Ausatmens im Bauchraum bleibst und lediglich mit 20% deiner Aufmerksamkeit beim Ein- und Aussagen. Viertens, nach einer Weile wirst du merken, dass du abgeschweift bist und an etwas anderes denkst. Das ist ganz normal. Mach dir an dieser Stelle eine kurze mentale Notiz, zum Beispiel abgeschweift oder Gedanken, und komme mit der Aufmerksamkeit wieder liebevoll zurück zum Atem. Fünftens. Möglicherweise wirst du auch unangenehme Körperempfindungen wahrnehmen und den Impuls, die Stellung zu wechseln. Versuche dann, so gut es geht, diese einfach nur zu beobachten und dir auch hier eine mentale Notiz, Körperempfindungen, zu machen und kehre dann mit der Aufmerksamkeit wieder liebevoll zurück zum Atem. Genauso kannst du mit anderen Ablenkungen verfahren, wie zum Beispiel Geräusche, Ärger, Sorgen oder Verlangen. Sechstens. Wenn die vorher festgelegte Zeit abgelaufen ist, löse die Meditationshaltung vorsichtig auf und bedanke dich bei dir für deinen Einsatz. Praxisteil Ende. Abschnitt 11.2. Historie. Die systematische Kultivierung von Achtsamkeit als Mittel zur Reduktion menschlichen Leidens begann bereits vor ca. 2500 Jahren mit den Lehren des Siddhartha Gautama. Beim Studium der überlieferten Zitate des Buddha, Erwachter, fällt auf, dass sich viele buddhistische Konzepte, siehe Exkurs, durch eine erstaunliche Kompatibilität zu kognitiv-verhaltenstherapeutischen Erklärungs- und Veränderungstheorien auszeichnen. Exkurs: Buddhistische Weisheiten. Von der Art des Denkens hängt alles ab. Vom Denken geht alles aus, wird alles gelenkt und geschaffen. Wer schlecht redet oder handelt, dem folgt Leid wie das Rad den Hufen des Zugtieres. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Der Mensch leidet, weil er Dinge zu besitzen und zu behalten begehrt, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Zugeschrieben Siddhartha Gautam Buddha, ca. 430 v. Chr. Exkurs Ende. So werden beispielsweise dysfunktionale kognitive Prozesse und Verhaltensweisen im Buddhismus als zentrale Ursache menschlichen Leidens gesehen. Ganz im Sinne motivationaler Störungsmodelle werden Kognitionen und Verhaltensweisen dabei primär als Konsequenzen motivationaler Kräfte konzeptualisiert. Begehren und Nichtwollen. Und die Quelle des Leidens primär im Verhaften an nicht erreichbaren Zielen gesehen. Aufbauend auf der Annahme, dass alle Erfahrungen vergänglich sind, wird die Schlussfolgerung gezogen, dass eine wirkliche Befreiung vom Leid nur dann zu erzielen ist, wenn man sich von den Tendenzen, Begehren bzw. Nichtwollen distanziert. In der damit einhergehenden Festlegung auf Bedürfnislosigkeit und der damit einhergehenden Auflösung des Selbst als dem ultimativ anzustrebenden Zustand unterscheidet sich der Buddhismus von den meisten westlichen Therapieschulen, speziell von den tendenziell eher auf Veränderung und Zielerreichung ausgerichteten traditionellen KVT-Ansätzen. Allerdings sind sich auch klassische KVT-Ansätze der Bedeutung akzeptanzorientierter Vorgehensweisen bewusst gewesen. So wird beispielsweise in der kognitiven Therapie nach Ellis explizit dazu aufgefordert, erst am Problem mit dem Problem zu arbeiten. Dazu wird im sogenannten sekundären ABC die Bewertung der emotionalen, behavioralen, physiologischen Reaktionen auf die problematische Situation und deren Folge herausgearbeitet und bei Bedarf modifiziert, um die Akzeptanz des Problems zu fördern. Siehe Kapitel 3. Nachdem achtsamkeitsbasierte Ansätze in der empirischen orientierten klinischen Psychologie in den letzten 3 Jahrzehnten allenfalls als Randphänomen zur Kenntnis genommen wurde, haben sie seit einigen Jahren beachtlich an Popularität gewonnen. Vor allem im US-amerikanischen Raum vergeht zurzeit kein Monat, in dem nicht ein neues Mindfulness-Based CBT-Treatment für eine spezifische Störung oder Problemkonstellation vorgestellt wird. Als mögliche Gründe für diese Entwicklung ist, über den generellen Innovationsdruck hinaus, zu berücksichtigen: Ein allgemein vermeidungsorientierter Umgang mit aversiven Erfahrungen wird zunehmend als transdiagnostisch relevanter Faktor für Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen gesehen. Achtsamkeit liefert einen theoretischen Bezug und konkrete Handlungsempfehlungen, wie solche Vermeidungstendenzen reduziert werden können. Es wird zunehmend anerkannt, dass der Einsatz veränderungsorientierter Techniken bei Patienten Veränderungsdruck auslösen kann, der therapeutische Fortschritte erschweren kann. In diesem Sinne haben beispielsweise einige Patienten Schwierigkeiten, sich auch unter Anleitung gezielt zu entspannen, weil sie durch die Zielvorgabe wieder in ihr altes Leistungsdenken rutschen, was Entspannung verhindert. Durch die Vermittlung A, einer allgemeinen Einstellung aller »Alles darf sein«, inklusive Anspannung, B. konkreter Techniken zur Akzeptanzförderung, einfach nur wahrnehmen und beschreiben, und C. einer Stärkung der toleranzbezogenen Selbsteffizienz, ich bin gut im Aushalten unangenehmer Gefühle, kann der Veränderungsdruck reduziert werden, was die tatsächliche Veränderung, in diesem Fall die Entspannung, erheblich erleichtern kann. Die Psychotherapieforschung belegt mittlerweile eindeutig, dass problematische Erlebens- und Verhaltensweisen auch mit modernen KVT-Methoden nicht beliebig modifizierbar sind. Deswegen muss davor gewarnt werden, bei Patienten und Therapeuten unrealistische Veränderungserwartungen zu wecken, die dann nicht erfüllt werden und die Veränderungsmotivation reduzieren und die therapeutische Beziehung belasten. In diesem Sinne muss man beispielsweise sorgfältig darauf achten, dass Patienten die Vermittlung eines kognitiven Störungsmodells nicht interpretieren als »Du musst nur anders denken und schon bist du nicht mehr depressiv« und sich dann über Selbstvorwürfe weiter belasten, weil ihnen das nicht sofort, komplett und nachhaltig gelingt. Eine frühzeitige Fokussierung auf Erfahrungsoffenheit und Akzeptanz bei nicht- oder schwer veränderbaren Problembereichen kann solchen Entwicklungen entgegenwirken. In den letzten Jahren fanden sich zunehmend Belege für die Effektivität achtsamkeitsbasierter Verfahren in der Behandlung psychischer Störungen. In der Folge nahm auch die Grundlagenforschung im Bereich Achtsamkeit deutlich zu. Mittlerweile liegen auch hier einige Studien vor, die Zusammenhänge zwischen Achtsamkeiten und Indikatoren psychischer Gesundheit belegen. Abschnitt 11.3 – Klinische Anwendung. Achtsamkeit lässt sich auf verschiedene Arten fördern und kann in psychotherapeutischen Behandlungen einen gänzlich unterschiedlichen Stellenwert einnehmen. Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten reicht von mehrwöchigen, rigorosen, sogenannten Retreats, in denen von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr abends verschiedene Arten von 1- bis 2-stündigen Sitz-, Steh-, Geh-, Liege-, Ess- und Arbeitsmeditationen praktiziert werden, immer mit dem Fokus auf der kontinuierlichen Wiederausrichtung der Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Meditationsfokus, zum Beispiel Atem, Empfindung in den Fußsohlen beim Gehen, bis hin zu einer kleinen Variation der Instruktion beim Durchführen der progressiven Muskelrelaxation, PMR, im Rahmen einer KVT-Behandlung. Spüren Sie genau, was Sie gerade in Ihrem Körper wahrnehmen können. Einfach nur wahrnehmen, ohne zu bewerten. Je nach Bedeutung des Konzeptes im Rahmen des therapeutischen Vorgehens wird dabei gelegentlich unterschieden zwischen eher achtsamkeitsbasierten, Achtsamkeit stellt zentrales Behandlungselement dar, und eher achtsamkeitsassoziierten, Achtsamkeit ist eine unter mehreren eingesetzten Vorgehensweisen, Verfahren. Innerhalb der großen Menge der Anwendungsmöglichkeiten haben sich die folgenden strukturierten Verfahren mittlerweile in der Versorgungslandschaft etabliert. Unterabschnitt 11.3.1 Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. Dieses hochstrukturierte Programm zur achtsamkeitsbasierten Stressreduktion wurde von dem Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn in den 1970er Jahren entwickelt und zählt zu den etabliertesten achtsamkeitsbasierten Ansätzen. MBSR wurde ursprünglich zur Behandlung von Schmerzpatienten entwickelt, die anderweitig austherapiert waren. Das Training besteht aus einem 8- bis 10-wöchigen Gruppenkurs, im Rahmen dessen sich die Teilnehmer einmal pro Woche für ca. 2,5 Stunden treffen, um Achtsamkeitsfertigkeiten zu trainieren und Stress- und Coping-Strategien zu diskutieren. In der 6. Woche findet zudem ein ganztägiges Intensivtraining von etwa 8 Stunden statt. Die wichtigsten Elemente der sogenannten formalen Praxis sind Bodyscan-Übung, bei der die Aufmerksamkeit sukzessive auf verschiedene Körperstellen gelenkt wird, Sitzmeditation, Hatha-Yoga-Positionen, welche mit sanften Dehnübungen die Achtsamkeit für Körperempfindungen trainieren. Als informelle Meditation wird die bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf alltägliche Tätigkeiten wie etwa Gehen, Essen oder Abwaschen verstanden. Die Teilnehmer werden aufgefordert, auch außerhalb des angeleiteten Trainierens regelmäßig zu meditieren, und zwar täglich mindestens 45 Minuten an 6 Tagen pro Woche. Von den Lehrenden wird gefordert, dass sie über ausgewiesene Meditationserfahrung verfügen. Mittlerweile ist die Effektivität von MBSR bei einer Vielzahl von Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, Essstörungen, generalisierte Angststörung, Krebs oder Hautkrankheiten untersucht worden. In einer Meta-Analyse kritisierte Baer zwar die methodische Qualität vieler dieser Studien, fand aber Effektstärken im mittleren Bereich. In einer neueren Meta-Analyse zu den Effekten von MBSR und MBCT, siehe nächster Unterabschnitt, zeigten sich darüber hinaus sogar große Effekte in Bezug auf die Reduktion von Angst und affektiven Symptomen bei klinischen Stichproben. Unterabschnitt 11.3.2 Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression, MBCT. MBCT wurde von Segal, Williams und Teasdale speziell zur Rückfallprävention bei Patienten mit unipolarer Depression entwickelt. In dem Verfahren werden aus MBSR entlehnte achtsamkeitsbasierte Interventionen mit den Vorgehensweisen kognitiv-verhaltenstherapeutischer Depressionsbehandlung kombiniert. Es wird angenommen, dass bei Personen, die bereits depressive Episoden erlebt haben, schon leicht dysphorische Stimmungen ausreichen, um depressogene Denkmuster auszulösen, welche dann zum Rückfall führen. Achtsamkeitsbasierte Verfahren sollen den Patienten zum einen helfen, depressogene Gedanken frühzeitig zu erkennen und antidepressives Coping einzusetzen. Im Speziellen sollen die Patienten dabei lernen, dass diese Gedanken nicht die Realität sind, sondern lediglich Gedanken, die kommen und gehen. Damit liegt der Fokus in MBCT im Gegensatz zur kognitiven Therapie nach Beck oder Ellis nicht so sehr auf der Veränderung der Denkinhalte, sondern auf einer größeren Distanz, Decentering, bei gleichzeitiger Akzeptanz gegenüber den eigenen Gedanken. Eine Reihe von hochwertigen Studien bestätigt mittlerweile die Effektivität von MBCT bei rezidivierenden unipolaren Depressionen. Unterabschnitt 11.3.3 Mindfulness-Based Relapse Prevention, MBRP. MBRP wurde von Bowen, Schorler und Marlett als achtwöchiges Gruppenprogramm zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen entwickelt. MBRP integriert das rational achtsamkeitsbasierte Vorgehensweisen und Techniken, vor allem MBSR und MBCT, und das rational und die Vorgehensweisen des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Rückfallpräventionsprogramms von Marlett und Gordon. Die achtsamkeitsbasierten Techniken zielen vor allem darauf ab, dass Patienten lernen, motivationale Impulse, die zum Substanzkonsum drängen, sowie diesen vorausgehende Körperempfindungen, Emotionen, Gedanken etc., achtsam wahrzunehmen, ohne auf sie zu reagieren. Um diese Kompetenz zu üben, werden formale und informelle Achtsamkeitsübungen eingesetzt. Zur Integration von Achtsamkeit im Alltag bzw. beim Einsatz von Achtsamkeitsfertigkeiten in Hochrisikosituationen wird das konkrete Vorgehen durch das Akronym SOBER vorgegeben. Stop, Observe, Breath, Expand, Your awareness beyond the breath to other sensations, perceptions. React wisely. Obwohl der Einsatz von Achtsamkeitsverfahren in der Behandlung von Alkoholismus eine lange Tradition hat, sind wissenschaftlich hochwertige Studien in diesem Bereich selten. Im Bereich von MBRP belegen erste Pilotstudien die Wirksamkeit des Verfahrens. Diese Studien deuten darauf hin, dass die Patienten die Achtsamkeitsskills auch nach Ende der Behandlung selbstständig weiterüben müssen, damit der Effekt erhalten bleibt. Inwieweit bzw. bei welchen Patienten MBRP effektiver ist als klassische KVT-orientierte Vorgehensweisen, bleibt abzuwarten. Unterabschnitt 11.3.4 Dialectic Behavior Therapy, DBT. Die DBT wurde von Marshall Linehan ursprünglich zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, siehe Kapitel 9, Band 1, entwickelt. Mittlerweile existieren auch modifizierte Varianten für Essstörungen, affektive Störungen, Substanzmissbrauch, PDBS, Sexualstraftäter und ADHS. Die Vermittlung von Achtsamkeitsfertigkeiten gilt in der DBT als zentrales Therapieziel. Diese werden als Core Skills gesehen, da sie die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz der Emotionsregulations-, interpersonellen und Distress-Toleranz-Fertigkeiten bilden. Sie werden von allen Skills als erste eingeführt, besonders intensiv in den Tagebuchkarten monitoriert und zu Beginn eines jeden anderen Fertigkeitenmoduls wiederholt. Dabei werden die folgenden Fertigkeiten unterschieden. Siehe Tabelle 11.1 im gedruckten Buch. Neben der Vermittlung von Achtsamkeit als Kompetenz bei Patienten gilt Achtsamkeit auch auf Seiten des Therapeuten als Kompetenz, die von zentraler Bedeutung ist für den effektiven Umgang mit herausfordernden Patienten und den affektiven Reaktionen und Verhaltensimpulsen, die diese beim Therapeuten auslösen können. Während die Effektivität von DBT mittlerweile als sehr gut belegt gelten kann, gibt es bislang wenig belastbare Befunde, die klären, inwieweit die Vermittlung von Achtsamkeitsfertigkeiten für die Effektivität von DBT verantwortlich ist. Unterabschnitt 11.3.5 Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Hayes, Strozal und Wilson postulieren aufbauend auf der sogenannten Relations Frame Theory, dass die über automatisierte sprachliche Bewertungen vermittelte rigide Tendenz, aversive Erfahrungen zu vermeiden, zur Entwicklung psychischer Störungen führt. Für die Aufrechterhaltung der Störung sei dann der Versuch, die Symptome zu kontrollieren und so die damit verbundenen aversiven Erfahrungen zu vermeiden, von entscheidender Bedeutung. Control is not the solution. Control is the problem. An dieser Stelle setzt die transdiagnostisch ausgerichtete Acceptance and Commitment Therapy, ACT, an. Negative Emotionen sollen als notwendiger Bestandteil der menschlichen Existenz gesehen werden, welche bei Bedarf akzeptiert und ausgehalten werden können. Anxiety embraced is not a problem at all. Verhalten soll nicht dem Ziel der maximalen Schmerzreduktion dienen, sondern dem Verfolgen und Erreichen von positiven und intrinsisch motivierten Zielen. ACT ist störungsübergreifend konzipiert und beinhaltet Elemente aus Verhaltens- und Gestalttherapie sowie Achtsamkeitsübungen, die dabei helfen, die eigenen Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen zu akzeptieren. Acceptance. Für verschiedene Lebensbereiche werden außerdem persönliche Ziele gesetzt, die engagiert und selbstverantwortlich verfolgt werden sollen. Commitment. Ziel von ACT ist also nicht die Symptomreduktion bei Krankheiten oder Störungen, sondern primär die Förderung eines erfüllten Lebens. Allerdings zeigen mittlerweile die Ergebnisse einer Reihe von Studien, unter anderem bei Angststörungen, Krebserkrankungen, Depressionen, chronischen Schmerzen, Diabetes, Trichotillomanie, Epilepsie, Nikotinabhängigkeit und Schizophrenie, dass auch die psychopathologische Symptombelastung abnimmt. In einer Meta-Analyse von Powers zum Wordesive Wording und Emmelkamp über 18 randomisierte Studien aus diversen Anwendungsfeldern wird eine mittlere Effektstärke von D gleich 0,42 für die Effektivität von ACT berichtet. Unterabschnitt 11.3.6 Vipassana und Zen-Meditation. Unter diesen Oberbegriffen lassen sich eine Reihe von Verfahren subsumieren, die sich in der konkreten Vorgehensweise und dem zugrunde liegenden Rational teilweise deutlich unterscheiden. Gemeinsames Band ist jedoch die meditative Praxis, die vor allem in der Fokussierung auf den Atem oder andere Körperempfindungen besteht. Achtsamkeit wird dabei unter anderem in mehrtägigen Kursen praktiziert, welche durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten finanziert werden. Die Teilnehmer legen für diese Zeit oft eine Art Schweigegelübde ab und folgen einem streng geregelten Tagesablauf, der zum überwiegenden Teil bzw. ausschließlich auf das Training von Achtsamkeit ausgerichtet ist. Ergänzend können je nach Tradition Koans, bewusstseinserweiternde Kontemplationen, zum Beispiel bezogen auf die Frage, wie klingt das Klatschen einer Hand, Rezitationen, Niederwerfungen, nicht vor einem Gott, Vipassana und Zen-Schulen sehen in der Regel die eigene Erfahrung als höchste Realität an, der Buddha wird als sein Vorbild gesehen und als ein solches verehrt, oder Visualisierungsübungen zum Einsatz kommen. In empirischen Studien zeigten sich bei erfahrenen Meditierenden unter anderem veränderte ERP-Muster, die auf eine geringere Reaktivität auf Ablenkungsreize hindeuten, erhöhtes Wohlbefinden sowie weniger Stresssymptome. Aufgrund fehlender Langzeit-RCTs ist bei vielen dieser Studien jedoch nicht ausreichend geklärt, in welchem Maße es sich dabei um Trainings- oder Selektionseffekte handelt. Nichtsdestotrotz spricht die Befundlage dafür, dass intensive Meditation erhebliche Effekte auf die für die Informationsverarbeitung relevanten Prozesse und Strukturen haben kann. Unterabschnitt 11.3.7 Compassion and Loving-Kindness Ansätze. Ebenfalls auf buddhistische Lehren zurückgehende Verfahren, die auf Achtsamkeit aufbauen und diese zur Bewusstwerdung des eigenen Verhaftetseins und Leidens nutzen, um dann einen Schritt weiterzugehen und Mitgefühl, Compassion, mit sich selbst und in der Regel allen anderen fühlenden Wesen zu trainieren. Mitgefühl ist dabei nicht mit Selbstmitleid zu verwechseln. Vielmehr wird es definiert als ein warmes Gefühl der Anteilnahme, das verbunden ist mit dem Wunsch, mir und oder anderen zu helfen. Die Aktivierung von Mitgefühl bildet dann wiederum die Grundlage für einen bewussten und fürsorglichen Umgang mit sich selbst und anderen. Acts of Loving Kindness. Ansätze dieser Art wurden in den letzten Jahren unter anderem von Paul Gilbert in die westliche Therapielandschaft integriert und wissenschaftlich evaluiert. Erste empirische Befunde belegen das therapeutische Potenzial dieser Vorgehensweisen, lassen aber noch keine Aussagen darüber zu, in welchen Anwendungsfeldern diese Verfahren möglicherweise effektiver sind als klassische KVT-Ansätze. Vermutlich profitieren von Compassion and Loving Kindness basierten Übungen vor allem selbstkritische Patienten und Patienten mit Ärgerproblemen. Abschnitt 11.4 Potenzielle Wirkmechanismen. Auch wenn die diesbezügliche Forschung noch ganz am Anfang steht, lassen sich die folgenden Prozesse als potenziell relevant für die Effekte achtsamkeitsbasierter Verfahren sehen. Exposition und Reaktionsverhinderung. Sämtliche achtsamkeitsbasierte Interventionen fordern und fördern die nicht bewertende, bewusste Wahrnehmung aversiver Erfahrungen bei gleichzeitigem Fokus auf diese nicht mit automatisierten Vermeidungsreaktionen zu reagieren. In diesem Sinne zeichnen sich formale Achtsamkeitsübungen durch prolongierte, monotone Routinen aus, zum Beispiel 1 bis 50 Minuten auf den Atem oder die Fußsohlen achten. Da diese Routinen auch komplett automatisiert ausgeführt werden können, ist im Arbeitsgedächtnis viel Kapazität frei, welche, bei entsprechender Disposition, zur Arbeit an aktuell unbefriedigten Zuständen einlädt. Die kognitive Beschäftigung mit diesen Problemen wird zu aversiven Gedanken, Erinnerungen, Vorstellungen und Emotionen führen. Ein achtsamer Umgang mit diesen aversiven Erfahrungen besteht darin, sie kurz bewusst, aber neutral wahrzunehmen und dann wieder mit der Aufmerksamkeit zum Meditationsfokus zurückzukehren, ohne den in der Regel gleichzeitig ausgelösten Vermeidungsimpulsen zu folgen. Speziell bei Übungen, die in einer formalen unbeweglichen Haltung praktiziert werden, zum Beispiel Sitzmeditation, wird die Aktivierung aversiven Erlebens noch durch unangenehme Körperempfindungen, Meditator's Pain, gefördert, welche mit dem unbeweglichen Verharren in dieser Position, zum Beispiel beim Knien oder Sitzen im Schneider- oder Lotussitz, einhergehen. Diese aversiven Körperempfindungen lösen den Impuls aus, die Haltung zu ändern. Die Übung besteht aber darin, die Empfindungen und die durch sie ausgelösten Vermeidungsimpulse sowie weitere körperliche und kognitive Reaktionen neutral wahrzunehmen und ihnen nicht nachzugeben, sondern weiter in der unbequemen Haltung zu verharren und die aversiven Erfahrungen möglichst akzeptierend wahrzunehmen. Bis es gar nicht mehr anders geht, man sich bei sich selbst für die geleistete Arbeit beglückwünscht und eine andere Haltung einnimmt. Es wird angenommen, dass eine mit Reaktionsveränderung kombinierte Konfrontation mit aversiven Reizen dabei hilft, Reiz-Reaktionsverbindungen zu entkoppeln, bei denen auf einen aversiven Reiz, zum Beispiel dysphorische Stimmung, mit Vermeidungsverhalten, zum Beispiel Alkoholtrinken, reagiert wird. Da solche Vermeidungstendenzen als relevant für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Vielzahl von Störungen gesehen werden können, ist anzunehmen, dass eine solche Reduktion der affektiven Reaktivität als transdiagnostisch relevanter Wirkfaktor achtsamkeitsbasierter Verfahren gesehen werden kann. Aufbau funktionaler Metakognitionen. Der Versuch, mit der Aufmerksamkeit beim Meditationsfokus zu bleiben, führt in der Regel zu der Erfahrung, dass das Gehirn bzw. der Geist, englisch Mind, ständig Gedanken produziert und dass diese kommen und gehen. Dadurch können die eigenen Gedanken bewusster wahrgenommen, reflektiert und gegebenenfalls auch modifiziert werden. Bedeutsamer als die Änderung konkreter Gedanken sind jedoch Metagedanken, die sich auf die Einschätzung belastender Gedanken beziehen. In diesem Sinne ermöglichen achtsamkeitsbasierte Verfahren, diese als mentale Phänomene, die kommen und gehen, einzuschätzen und nicht als ein notwendigerweise valides Abbild der Realität zu sehen. Solche Metakognitionen können erheblich dazu beitragen, dass zum Beispiel dysfunktionale Kognitionen nicht zu dysfunktionalen Reaktionen führen. Wenn ein depressiver Patient den Gedanken hat, ich bin nichts wert, sieht er diesen nach einem Achtsamkeitstraining im besten Fall eher als ein Produkt seines Geistes, welcher ständig Gedanken generiert, mit denen man achtsam umgehen sollte, nimmt in der Folge diese Gedanken dann, ohne sie weiter zu bewerten, bewusst wahr und konzentriert sich wieder auf den Atem. Dadurch werden ruminative Gedankenschleifen unterbrochen, die andernfalls zur Aufrechterhaltung der Depression geführt hätten. Stärkung von Toleranz und Akzeptanz. Schafft es der Meditierende, das in Achtsamkeitsübungen zum Teil gezielt induzierte aversive Erleben, Meditator's Pain, auszuhalten und wahrzunehmen, ohne den Vermeidungsimpulsen nachzugeben, beweist er sich seine eigene Belastbarkeit. Dies kann sich in Schlussfolgerungen und Annahmen im Sinne von »Ich kann auch extrem aversive Erfahrungen aushalten« und »Ich muss aversive Erfahrungen nicht um jeden Preis vermeiden, ich kann auch einfach erst einmal wahrnehmen, was da in mir passiert, ohne darauf zu reagieren« niederschlagen. Schlussfolgerungen dieser Art können dann in der Folge den Vermeidungsdruck gegenüber aversivem inneren Erleben reduzieren. Dabei sinkt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene zu dysfunktionalen Verhaltensweisen greift, um das aversive Erleben zu vermeiden. Ablenkung. Die eben schon angesprochene anhaltende repetitive Neuausrichtung der Aufmerksamkeit auf in der Regel sensorische Inputs hilft dabei, Teufelskreise aus negativen Gefühlen und Gedanken zu durchbrechen, welche bei fast allen Störungen eine Rolle spielen und oft dafür sorgen, dass keine externen Inputs mehr verarbeitet werden. Wenn Ablenkung nicht rigide zur Vermeidung aversiven Erlebens eingesetzt wird, wozu achtsamkeitsbasierte Verfahren aufgrund ihrer Akzeptanzorientierung nicht einladen, kann sie als wichtiger Wirkfaktor gesehen werden. Selbstfürsorge und Selbstmanagement. Durch die kontinuierlich angestrebte Fokussierung fällt es leichter, mögliche Antizidenzien von Störungsverhalten bewusst wahrzunehmen und ihnen mit gezieltem Coping-Verhalten zu begegnen. Ein ausgeprägtes Bewusstsein bezüglich der eigenen Unachtsamkeit und der daraus möglicherweise resultierenden Folgen, zum Beispiel Griff zur Flasche, motiviert dazu, etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. Außerdem ist anzunehmen, dass mit der kontinuierlichen willentlichen Ausrichtung der Aufmerksamkeit eine für exekutive Prozesse zentrale Grundkompetenz trainiert wird. Entspannung. Auch wenn Entspannung im Sinne einer Downregulation der psychophysiologischen Erregung nicht das Ziel achtsamkeitsbasierter Ansätze ist, so hat die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den Atem oder auf einen ähnlichen Meditationsfokus bei gleichzeitiger Einstellung oder Reduktion der körperlichen Aktivität in der Regel einen beruhigenden Effekt. Da die Gedanken aber immer wieder von diesem Fokus abschweifen und sich vor allem Patienten mit unbefriedigenden Zuständen und Problemen beschäftigen, stellt sich in der Meditation schnell ein Wechsel von relativ entspannten Passagen und Phasen des Abschweifens und der Problembetrachtung ein. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass auch systematische Desensibilisierung, siehe Kapitel 3, zur Effektivität achtsamkeitsbasierter Verfahren beiträgt. Eutymes Erleben. Von vielen Meditierenden wird darüber hinaus der ruhige Zustand, der gegebenenfalls auch mit anderen Meditierenden geteilt wird, als angenehme gemeinschaftliche Aktivität erlebt. Zuweilen stellen sich beim Meditieren auch äußerst angenehme Zustände ein, die mit Gefühlen von Euphorie einhergehen. Bei entsprechender kognitiver Verarbeitung kann dies dazu führen, dass die Meditierenden lernen, dass sie allein durch die Betrachtung des Atems einen Zustand von Zufriedenheit, Ruhe und Glück herbeiführen können. In der Folge kann sich die Erkenntnis einstellen, dass sie vielleicht nicht in dem Maße, in dem sie vorher dachten, auf das Erreichen der vielen Ziele angewiesen sind, die sie bislang als Wege zum Glück ansahen. Transzendenz. Die eben angesprochenen euphorisierenden Meditationszustände umfassen zuweilen auch ein starkes Verbundenheitsgefühl mit anderen Personen und der Welt im Allgemeinen. Diese Empfindungen wurden mit Begriffen wie Transzendenz des Selbst oder ozeanische Selbstentgrenzung beschrieben. Oft beinhalten diese Zustände ein starkes Mitgefühl mit allen Lebewesen, im Sinne von alle fühlenden Wesen teilen dasselbe Schicksal, dass sie getrieben von ihren Begierden im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach ihrem Glück suchen, oft aber nicht erkannt haben, dass dieses nicht durch die Befriedigung der Begierden erzielt werden kann. Mit einem affektiv-kognitiven Shift dieser Art geht in der Regel eine Reduktion von negativen Bewertungen des Selbst und der anderen einher. Dies reduziert auch die Ängste vor zukünftigen Selbst- und Fremdabwertungen. Ellis hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Ego-Anxiety geprägt, sowie Ärger auf sich und auf andere, was sich wiederum positiv auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Abschnitt 11.5. Potenzielle Risiken und Fazit. Zahlreiche Belege dokumentieren das Potenzial achtsamkeitsbasierter Verfahren. Klinische Psychologen sollten sich also mit diesen Verfahren und ihren Einsatzmöglichkeiten vertraut machen. Ihr Einsatz wird allerdings durch eine Reihe von Faktoren erschwert. Erstens. Konstruktdefinition. Unterschiedliche Auffassungen über das Konzept und seinen Stellenwert führten schon im Buddhismus zur Bildung immer neuer, verschiedener Strömungen oder Schulen, die den Begriff jeweils nach ihren eigenen Vorstellungen interpretierten. Die aktuelle westliche Psychologie bemüht sich zurzeit intensiv um eine klare Definition, aber auch hier ist unklar, wer eigentlich die Definitionshoheit besitzt. Viel spricht dafür, dass Achtsamkeit als ein multidimensionales Konstrukt gesehen werden sollte. Welche Dimensionen? Bewusste Fokussierung, Aufmerksamkeitslenkung auf die Sensorik, Bewertungsfreiheit, Akzeptanz, Erfahrungsoffenheit, Selbstkontrolle, Selbstunterstützung etc. dabei als konstituierende Elemente von Achtsamkeit gelten können, ist bislang allerdings noch ungeklärt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, in zukünftigen Studien die einzelnen Dimensionen des Konstruktes separat zu erfassen und jeweils einzeln mit Blick auf ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit zu untersuchen. Hinzu kommt, dass viele Definitionen von Achtsamkeit einer logischen Konstruktprüfung nicht standhalten. So stellt sich beispielsweise bei der vielgebrauchten Definition Achtsamkeit sei die Konzentration auf den Augenblick die Frage, wie man sich auf einen Augenblick konzentrieren kann, beziehungsweise ob nicht ein ruminatives sich beschäftigen mit einem aktuellen Problem auch eine Konzentration auf den Augenblick und als solche einen Akt der Achtsamkeit darstelle. Vor diesem Hintergrund sollte in zukünftiger Achtsamkeitsforschung rigoroser auf das Einhalten logisch-wissenschaftlicher Definitionskriterien geachtet werden. Zweitens, Messprobleme. Die Erfassung von Achtsamkeit in wissenschaftlichen Studien erfolgt bislang fast ausschließlich über Fragebögen, zum Beispiel Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit, Mindfulness Attention Awareness Scale, Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, Toronto Mindfulness Scale, Cognitive and Affective Mindfulness Scale Revised, Five Factors Mindfulness Questionnaire, Self Other Four Immeasurables. Je nach der zugrunde gelegten Achtsamkeitsdefinition erfassen diese Verfahren zum Teil deutlich unterschiedliche Bereiche. Darüber hinaus unterliegen sie den üblichen Einschränkungen von retrospektiven Selbstauskunftsverfahren. Vor diesem Hintergrund wäre die Entwicklung und der Einsatz alternativer Erfassungsmethoden äußerst wünschenswert. Ambulatorisches Assessment, Interviews, Verhaltenstests. Drittens, kulturelle Aspekte und Passungsfragen. Meditieren? Wo bin ich denn hier gelandet? So oder so ähnlich reagieren Patienten zuweilen, wenn sie zur Teilnahme an achtsamkeitsbasierten Verfahren eingeladen werden. Oft sind dies dieselben Patienten, die schon der Psychotherapie gegenüber skeptisch eingestellt waren und die jetzt ihre schlimmsten Erwartungen bestätigt sehen. Ablehnende Reaktionen dieser Art sind sicherlich zum Teil auf Nichtwissen und auch die Angst vor dem Unbekannten zurückzuführen, sodass sie durch positive Erfahrungen mit den Übungen reduziert werden können. Nichtsdestotrotz gilt es gerade bei der Einführung dieser Verfahren in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der jeweilige Patient für achtsamkeitsbasierte Verfahren motivierbar erscheint und wie sich eine solche Motivation am besten aufbauen lässt. Eine in diesem Sinne systemimmanente Motivationsförderung könnte zum Beispiel darin bestehen, dass bei einem sehr westlich-wissenschaftlich orientierten Patienten der Einsatz meditativer Verfahren mit FMRT-Studien zu den Effekten gezielter Aufmerksamkeitslenkung vorbereitet wird. Viertens, Gefahr der Überforderung. Ein zu schneller Einsatz von stark strukturierten und fordernden Achtsamkeitsübungen birgt das Risiko, dass die Patienten überfordert werden, Misserfolge erleben und unter Umständen letztlich die Therapie abbrechen. Als prominentes Beispiel lässt sich in diesem Zusammenhang Marsha Linehan zitieren, die aufgrund ihrer eigenen positiven Erfahrungen mit intensiver Zen-Meditation diese auch mit Borderline-Patienten durchführen wollte. Dabei musste sie allerdings feststellen, dass ihre Patienten die notwendige Konzentration und Impulskontrolle für längere Meditationsphasen nicht aufbringen konnten. Vor diesem Hintergrund ist zu fordern, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen gut auf die Möglichkeiten des jeweiligen Patienten abgestimmt werden. Zum Beispiel, indem zumindest am Anfang Meditationsphasen drastisch verkürzt werden oder der Schwerpunkt eher auf informelle und vergleichsweise angenehme Übungen gelegt wird. Fünftens, Achtsamkeit allein reicht im klinischen Setting oft nicht aus. Im Sinne des Uniformitätsmythos, dass alle Störungen mit einer Theorie erklärt und mit einer Therapie behandelt werden können, muss davor gewarnt werden, der Vielzahl psychischer Probleme ausschließlich mit achtsamkeitsbasierten Verfahren entgegenzutreten. Auch wenn sich diese Verfahren durch ihren transdiagnostischen Anwendungsbereich auszeichnen, sollten Therapeuten in der Lage sein, andere Verfahren einzusetzen oder diese mit achtsamkeitsbasierten Verfahren zu kombinieren, wenn dies aufgrund von Effektivitätsstudien oder auf der Basis der individuellen Fallkonzeption indiziert sein sollte. Achtsamkeitsbasierte Interventionen zeichnen sich nachweislich durch ein bedeutsames Wirkpotenzial aus. Zudem gibt es plausible Annahmen, welche Prozesse für die gefundenen Effekte verantwortlich sein könnten. Vor diesem Hintergrund gilt es, die Vorbehalte, die sich über lange Zeit in der empirisch ausgerichteten klinischen Psychologie gehalten haben, zu überwinden und achtsamkeitsbasierte Verfahren verstärkt in den wissenschaftlichen Diskurs einzubeziehen. Mit Blick auf die evidenzbasierte Indikation dieser Verfahren sollte bedacht werden, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen ihre Effektivität zwar mittlerweile in einer Vielzahl von Studien bewiesen haben, dass es bislang aber wenige methodisch hochwertige Studien gibt, die untersuchen, inwieweit achtsamkeitsbasierte Vorgehensweisen anderen Verfahren, wie zum Beispiel KVT, überlegen sind. In den wenigen vergleichenden Therapiestudien zu diesem Thema finden sich bislang relativ wenige Hinweise auf eine generelle oder spezifische Überlegenheit achtsamkeitsbasierter Verfahren. So scheint für die therapeutische Praxis ein offener, aber auch kritisch reflektierter und auf den jeweiligen Patienten abgestimmter Umgang mit diesen Verfahren angemessen.